nicht nur radiofrei ist hier, sondern in radiofrei heute unterdessen. Das Magazin. Am Mikrofon ist heute Reino und ich sage euch allen willkommen bei dieser Sendung. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude daran wie ich selber. Bevor ich ins Programm einsteige bzw. das Programm ansage, ein kurzer Hinweis aus eigenem Bekunden und eigener Beobachtung. In der Futterstraße in Erfurt wird heute geblitzt. Daraus soll keine Rubrik werden. Wir kriegen das nicht hin, alle Blitzer in dieser Stadt zu überwachen, also die Überwacher zu überwachen. Das ist nicht unsere Aufgabe und auch nicht unser Ziel, aber wenn wir es denn zufälligerweise mal sehen, dann verraten wir es natürlich weiter. Es gibt noch Programm. Also Wortprogramm, also Wortbeiträge, also keine Musik. Es gibt auch Musik, natürlich, klar, aber es gibt auch keine Musik, sondern es gibt Wortbeiträge. Und diese Wortbeiträge sind heute ein Zettelkasten, den Roman und Vivian beigesteuert haben. Wir unterhalten uns über das Kinoprogramm der Woche. Um 9:30 wie immer natürlich. Aus der Ringvorlesung Nachhaltigkeit habe ich einen Beitrag, der sich mit dem Thema Gesundheit in der Städteplanung bzw. in der Stadtentwicklung beschäftigt. Und schlussendlich hat im Haus Dacheröden vorgestern eine Veranstaltung stattgefunden, die sich mit dem Thema Einsamkeit beschäftigt. Und mit einem Einsamkeitsforscher und Freundschaftsforscher, man höre und staune, habe ich mich darüber unterhalten. Er war Mitreferent in dieser Veranstaltung. Und wenn dieses wunderbare Schlagzeugsolo am Ende des Stücks euch nicht gereicht hat, um aufzuwachen, wo, aus welchem Schlaf auch immer, dem Nachtschlaf, dem Nachmittagsschlaf, dem Abendschlaf, dann habe ich zur Begrüßung noch einen Song, der das dann hoffentlich endgültig schafft. Green Day.
Come to paradise. gunshot rings out at the station. Another urchin snaps and left dead on his own. It makes me wonder why I'm still here. But some same jeans I get now, feeling like I am, and I'm never gonna go. Welcome to
Green Day war das mit Welcome to Paradise. Nun möchte ich beileibe nicht behaupten in irgendeiner Art und Weise, dass wir uns hier im Paradies befinden. Welcome to Paradise war aber ein gelungener Übergang von der Begrüßung auf diesem Sender in diesem Magazin unterdessen zu der ersten Bemerkung, die ich hier habe. Und ich bin vorhin zu Fuß hierher gelaufen und das Wetter ist toll. Und das Wetter ist so toll, dass wir früher in meiner Jugend, ich habe gerade hier mal gefragt, ob das heute noch gebräuchlich ist, das scheint offenbar nicht der Fall zu sein. In meiner Jugend haben wir zu so einem Wetter gelegentlich gesagt, das ist ein Wetter zum Götterzeugen. Deswegen Welcome to Paradise. Und jetzt wird der eine oder andere sich fragen, ob ich einen Gott mal gezeugt habe. Das ist natürlich nicht der Fall, obwohl ich manchmal bei meinen Kindern denke, naja, eigentlich ganz gut gelungen. Das muss man auch mal sagen können über seine Kinder. Dann war die Erziehung vielleicht doch nicht so allzu schlecht. Also willkommen nochmal in diesem Unterdessen und wir fangen an mit einem Thema, das wir häufig an den Donnerstagen haben, nämlich dem Zettelkasten. Und heute hat Roman ihn beigesteuert mit Vivian gemeinsam zu einem empfehlenswerten Buch, glaube ich, haben sie beide gesagt.
Bei uns geht es heute um...
Schönes Licht.
Ja. Nee.
Gelb.
Hoffnung.
Leuchtend blau.
Dreckig gelb mit weiß gestreift und dazu
schwarz,
auf jeden Fall schwarze.
Mit weißer Schrift.
Sehr spannend, sehr schön.
Ja. Cover.
Auch Hardcover.
Ganz kleines Heftchen, nicht sehr dick.
Hosen.
Der Realität.
Kiwi.
Totenfrau.
Totenfrau.
Neid.
Genau.
Krimis.
Eine Mörderin.
Titel eines Buches.
Russland verstehen oder sonst was.
Der Gewinne.
Die Dicke
Dax. Weiß gar nicht, was das ist.
Genau, eigentlich schön.
Muskel und Dystrophie
und
Quirlter Unsinn.
Ja, und ganz zum Schluss Also so als Schmeckerchen obendrauf.
Kleine Schokoladentäfelchen.
Oder einen Erfurt-Zauberbecher.
Kleinen Präsentchen, nicht sehr dick.
Und auch...
Der Zauberbecher.
Zauberbecher.
Ja.
Was es nicht alles gibt.
Ja.
In unseren berühmten Zettelkästen. Tu à l'heure. Und damit auch diesmal wieder herzlich willkommen zu unserer Bücherzeit, zur Vorstellung von Büchern, heute mit Vivien. Hallo Vivien.
Ich grüße dich, Roman.
Und während des Trailers laufen immer schon die kleinen Vorgespräche, da stehen schon die Bücher da und so weiter. Und du hast ein Buch vorgestellt, ich meinte, ja, es klingt nach da. Und da hast du gesagt, und es spielt auch wieder dort, wo schon mal ein Buch gespielt hat, das du auch vor kurzem vorgestellt hast. Und da kommen wir wieder, muss man auch sagen, so ein bisschen ist es ja auch mit deinem Lieblingsland geworden, ne? So das südliche England zumindest.
Ja, ist kein Geheimnis.
Ja. Und auch dieses Buch ist wieder von jemandem geschrieben, die aus Cambridge kommt. Oder es spielt in Cambridge?
Es spielt in Cambridge.
Das hatten wir damals mit Kate van de Borg.
Genau. Mhm.
Ja. Und jetzt ist auch nicht mehr Kate van de Borg, weil die hat erst ein Buch geschrieben, beziehungsweise bis jetzt, sondern von einer anderen Autorin oder einem Autoren.
Es ist eine Autorin, und zwar Rebecca Kuang. Ich habe von ihr letztes Jahr, glaube ich, schon mal ein Buch besprochen, und zwar Yellow Face.
Deswegen der Name war mir bekannt. Ja, habe ich gelesen. Ein Buch, wo du gesagt hast, ja, lies es mal. Ich habe es gelesen, habe es auch weitergegeben.
Hm.
Und ich muss sagen, bei dem Buch war ich erstaunt, dass Rebecca Kuang mit mir gesprochen hat.
Hm.
In Yellow Face. Das war für mich ungewohnt. Und fand das dann aber total krass cool, wie sie mit diesem Thema Cultural hin und auch mit meiner Meinung dann angefangen hat zu jonglieren.
Hm.
Großartig.
Ja, die Autorin hat in Cambridge studiert, hat in Oxford studiert, jetzt in Yale promoviert sie. Also es ist, ja, man kann schon sagen, eine Gelehrte. Hm. Also ich würde es schon auch so bezeichnen. Ihr erster Roman Babel, den ich noch nicht gelesen habe, der aber, ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich den jetzt im Urlaub lese, der für absolut Furore gesorgt hat. Also schon im Original, also wir kriegen ja mittlerweile mit, dadurch, dass viele, gerade junge Menschen, ganz viel in der Originalsprache lesen, also in Englisch, kriegen wir ja schon so Trends mit. Mhm. Also sofort, sei es jetzt bei TikTok oder irgendwie bei Instagram oder sonst wo, bekommen wir ja schon mit, da ist ein Hype. Und wenn dann die deutsche Übersetzung kommt, was ja meistens ein bisschen später ist, dann zieht sich das auch in Deutschland fort. So. Und Babel hat absolut eingeschlagen. Die Autorin hat mehrere Preise gewonnen. Babel war auch auf der Bestsellerliste. Ist ein Fantasy-Roman. Und genauso auch ihr neuer Roman, Katabasis. Ich habe den tatsächlich jetzt angefangen zu lesen, weil eine Arbeitskollegin mir erzählt hat, dass sie das angefangen hat. Sonst hätte ich wahrscheinlich aufgrund der Dicke, also fast 700 Seiten, hätte ich es wahrscheinlich so wie Babel auch so ein bisschen vor mir hergeschoben. Aber sie hat es mir eben so schmackhaft gemacht, dass ich gesagt habe, nun gut, okay, jetzt fange ich damit an, habe ich jetzt auch mal Bock drauf. Ich lese ja relativ wenig Fantasy. Gar nicht. Naja, also die Stranger Times vielleicht noch. Und das ist ja aber alles Fantasy, das ist ja jetzt keine High-Fantasy, die in irgendwelchen, weiß ich nicht, Fantasiewelten spielt, sondern das ist ja Fantasy in, ja so Urban Fantasy nennt sich, glaube ich, diese Strömung. Also schon ein Bezug zu unserer realen Welt. Ja.
Mhm.
Und ich hatte mir dieses Buch gewünscht als Leseexemplar.
Das auch sehr Fantasy aussieht, wollte ich gerade sagen.
Ja, es hat einen ganz tollen Goldschnitt und auch mit Lesebändchen, das haben wir ja auch nicht mehr so häufig. Und ist auch mit 28 Euro kein günstiges Buch, ich sag's mal so.
Für Fans, glaube ich, okay, weil es auch geil aussieht, muss man schon sagen, also wenn man Fan davon ist.
Genau. Das Buch heißt Katabasis.
Das ist für mich das Erste. Da bin ich gespannt, was das überhaupt ist. Weil ich dachte, wie gesagt,
ich kannte es tatsächlich
du hast ein
auch
Bild davon
nicht.
Geschickt. Ich dachte, okay, Katabasis. Wer war das? Ich habe überlegt, okay, ist das eine Person, die an mir vorbeigegangen ist? Wer ist ja, Katabasis?
Also Katabasis kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet, das ist die Geschichte eines Helden, der in die Unterwelt hinabsteigt.
Wie ungebildet ich bin.
Ach, also sagen wir es mal so, wenn du das Buch gelesen hast, fühlst du dich streckenweise vielleicht ein bisschen ungebildet.
Okay, jetzt mehr davon.
Nein, also ich werde es gleich erklären. Also wir haben zwei ProtagonistInnen. Wir haben Alice Law und Peter Murdoch. Zwei junge Menschen sind Doktoranden in Cambridge im Fach Magie. Also sie sind beim weltberühmten Magier Jacob Grimes und arbeiten für ihn. Und dieser Magier, der sehr viele sehr dunkle Eigenschaften hat und ein absolut unangenehmer Mensch ist, stirbt bei einem, ich würde es jetzt nicht mal Unfall nennen, bei einer Zauberei, ich sag's mal so, in einem Pentagramm, das nicht richtig gezeichnet wurde. Und Alice und Peter steigen in die Unterwelt hinab, in die 8 Kreise der Hölle, um Jacob Grimes dort, ja, aus der Hölle, also um ihren Professor zu retten, ja. Und das finde ich ist ja schon mal ein total crazy Plot. Ja, sie wälzen sämtliche Literatur von Dante über Vergil, also über alle möglichen Erzählungen von, wo wir sagen, ja, die haben über die Hölle geschrieben, aber das entspringt natürlich der Fantasie, aber die waren ja niemals dort, ja, und zeichnen eben Karten der Hölle und durch Magie können sie durch einen bestimmten, ich will nicht sagen Zauberspruch, das klingt immer so kindlich, aber durch eine Beschwörung landen sie eben erstmal im Vorhof der Hölle und dann in den verschiedenen Höllenkreisen. Ich weiß nicht, kriegst du alle zusammen?
Nee, gar nicht.
Stolz, Wollust, Tyrannei, Gewalt, Zorn. Oh, was ist es noch? Weiß ich jetzt nicht. Und dann gibt's den 8. Kreis und dann kann man über diesen Fluss, über die Lethe, also die Bezeichnung des Flusses ist ja auch in allen möglichen Kulturen eine andere. Hier ist es die Lethe und dann kann man eben rübersetzen in das Reich des König Yamas und dort findet dann sozusagen die Wiedergeburt statt. Also das ist jetzt mal grob die mythologische Erzählung, ja, und das macht natürlich, also ich gebe auch ehrlich zu, ich habe noch 100 Seiten, ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich habe es trotzdem schon mal mitgebracht, weil jetzt auch meine Erinnerung oder der Leseeindruck noch ganz frisch ist, ja, und wäre vielleicht...
Noch kriegst du die 8 Kreise zusammen.
Genau, ja. Ja, also die zwei, wie gesagt, steigen hinab in die Hölle und müssen da natürlich diverse, ja, Sachen überstehen. Ich sag's mal so, treffen da auf Figuren, auf Schatten und ich find's super spannend. Also ich habe wirklich immer richtig Lust, weiterzulesen. Ich finde, es sind zumindest Alice und auch der Professor absolute Unsympathen. Also ich finde auch sie als Protagonistin nicht sehr sympathisch, aber das macht ja nichts, weil wir ja oft Figuren haben, die wir toll finden. Und ich finde es immer gut, wenn es einem Autoren oder einer Autorin gelingt, einen spannenden Roman zu schreiben mit Hauptfiguren, die man vielleicht nicht so großartig findet. Also Peter mag ich total gerne als Figur, aber Alice ist, ja. Was die Autorin außerdem macht, ist verpackt in diesem Fantasy-Roman die Strukturen in dieser ja, Professorenwelt oder Universitätswelt zu zeigen. Das hat viel mit Feminismus zu tun, das hat viel natürlich mit Macht zu tun, das hat viel mit Geklüngel zu tun. Und da zeigt sie, glaube ich, schon, gibt sie einen guten Einblick und zeigt schon, wie dort eben auch die Machenschaften sind, wie eben auch Professoren ihre Doktoranden und Doktorandinnen ausnutzen und manipulieren und auch gegeneinander ausspielen. Also es ist wie so eine kleine Abrechnung, habe ich schon auch das Gefühl. Das Einzige, was ich, aber das sehe ich dem Buch nach, Peter studiert mathematische Magie und ich bin eben bei bestimmten Paradoxen, Sachen, also was da erklärt wird, da lese ich so ein bisschen drüber hinweg. Das hatte ich ja auch schon mal bei Marsianer zum Beispiel, wo hier der, ist ja auch verfilmt worden, wo der im Weltraum hier auf dem Mars da überleben muss. Es gibt einfach so bestimmte Sachen, was Physik und Mathematik angeht, die verstehe ich nicht. Und wenn das beschrieben wird, dann ist es für mich wie zurückversetzt in die Schule, wo ich eigentlich gleich einschlafen will. Was ich aber nicht tue bei dem Buch, keine Sorge.
Ja, und dann glaube ich immer, dass es die Autorinnen und Autoren auch erst verstanden haben, weil sie da ewig recherchiert haben, sich da eingearbeitet haben, dann natürlich das nicht umsonst gemacht haben wollen, deswegen auch nochmal niederschreiben. So kommt mir das immer vor.
Also ich muss sagen, Hut ab, dass die Autorin, also was für ein Hintergrundwissen man haben muss, um so einen Roman zu schreiben, das ist natürlich total krasse Arbeit. Also da ziehe ich meinen Hut vor, dass es können. Ja.
Das ist ja auch immer interessant hinten bei den Danksagungen, wenn man dann liest, mit welchen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und Spezialistinnen sich die nochmal zusammengesetzt haben.
Auch die Quellenangaben.
Ja, das wird ja Bezug manchmal genommen auf Bücher. Manchmal für die kleinsten, nur ganz kleine Bezüge und trotzdem wurde da nochmal recherchiert und mit Menschen gesprochen. Das ist schon großartig.
Ja, also es, man soll keine Angst davor haben, man sollte aber wissen, dass es diese Passagen gibt und man soll sich dann aber auch nicht klein fühlen. Also nicht, so wie du gesagt hast, also sich nicht irgendwie dumm fühlen oder so. Ich glaube, ganz viele Menschen, die das lesen, verstehen es nicht und ist auch nicht schlimm.
Vielleicht gehört das ja auch zur Fantasy dazu. Das ist ja in Fantasie, ja, das muss man nicht alles verstehen.
Und das Gute an der Sache ist, es könnte ja drin sonst was drinstehen. Ich würde es ja glauben. Ich könnte es ja gar nicht überprüfen.
Ja, und vielleicht will sie das auch, weil du musst ja auch mitgehen in die Hölle, ob es das jetzt gibt oder nicht. Also durch die Zauberformel und so ein Pentagramm. Wir können das ja natürlich jetzt versuchen nachzuvollziehen. Guck mal, wie es ein Pentagramm, was falsch gemalt ist und uns reinstellen.
Ja, da passieren aber ganz schlimme Sachen, wenn das falsch gemalt ist. Okay, oh Mann, genau. Das kann ich dir gleich sagen. Da geht es dir nämlich wie Jacob Grimes. Explodiert ist der Mann.
Okay. Oh mein Gott.
Ich weiß auch noch nicht. Also ich bin tatsächlich, es sind nur noch 100 Seiten. Und bis jetzt kann ich aber sagen, haben sie ihn noch nicht gefunden. Oder seine Seele.
Ah, okay, also es geht Schatten. Bis zum Schluss, bleibt
ja,
spannend.
Vielleicht finden sie ihn auch nie. Also diesmal ist es gut, weil diesmal bin ich noch genauso unwissend wie alle, die hier zuhören.
Das ist cool.
Das heißt, ich weiß nicht, wie es ausgeht.
Ja, du kannst gar nicht jetzt irgendwie.
Nein, ich kann nicht spoilern.
Nochmal, ich kann nicht spoilern. Hätte ich jetzt von der Quang, also ich habe es jetzt völlig anders eingeschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nach Yellowface?
Ich glaube, dass Yellowface tatsächlich, also es muss wohl relativ, ich habe jetzt natürlich auch ein bisschen gelesen, es muss wohl relativ ähnlich, will ich mal sagen, vom Anspruch und auch nicht Thematik, das nicht, aber Babel spielt ja auch an einer Universität, auch mit Magiern etc. Also es ist ziemlich, ich will mal sagen, die sind sich recht nah. Es sind beides Fantasy-Romane, während Yellowface ja ein zeitgenössischer und auch gesellschaftskritischer Roman war.
Vielleicht ein Ausreißer, vielleicht auch einfach Bedürfnis von ihr gewesen.
Ja, also wir können gespannt sein, wie es irgendwie weitergeht, aber wie gesagt, in so kurzer Zeit, also ich weiß jetzt nicht, wann Babel erschienen ist, ich glaube vor 4 Jahren oder so, 3 solche Werke vorzulegen, das ist schon Hochachtung.
Und du empfiehlst auf jeden Fall Katabasis? Bis jetzt mal sehen, aber wenn du
dir
widersprechen willst, hast du ja irgendwann mal die Gelegenheit. Ja.
Nein, also ich glaube jetzt nicht, dass mich das Ende enttäuschen wird.
Rebecca Kwang, wird sie sich merken müssen wahrscheinlich, jetzt nach 3 Büchern in so kurzer Zeit, die alle durch die Decke gingen, würde ich sagen.
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen.
Es ist das muss man wirklich sagen, ist wunderschön im Hardcover. Mhm, also ich finde, also das Cover ist schön.
Auf jeden Fall.
Farblich, dann dieser Goldschnitt. Sollte man wahrscheinlich gucken, dass man den, wenn man das unbedingt haben möchte, noch irgendwann bekommt. Die zweite Auflage wird wahrscheinlich nicht mehr so sein. Nee. Und ein Lesebändchen. Ich hatte ja zum Beispiel, ich hatte tatsächlich die Stranger Times nochmal gekauft zum Verschenken. Da gab es kein Hardcover mehr und da gab es das im Taschenbuchformat.
Ah, ja.
Und naja, der Inhalt ist ja derselbe, aber ich hatte das Buch in Hand und es war für mich so entzaubert.
Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich überlegt, ich habe das Buch auch als E-Book auf meinem Tolino und habe überlegt, ob ich es als E-Book lese, weil es einfach, es hat fast 700 Seiten, es ist groß, es ist schwer und es ist natürlich auch unbequem. Aber ich habe es mich dazu entschlossen, das Buch zu lesen, weil eben, und das kann man eben im E-Book-Reader nicht machen, es sind die verschiedenen Karten der Hölle auf den letzten Seiten gezeichnet, also so, dass man sich auch nochmal die Höllenkreise auch nochmal vorstellen kann. Und das kann man eben im E-Book-Reader oder in einem E-Book, da kann man eben nicht hinblättern, während man in einem Buch das natürlich zur Hand nimmt und ja, sich das einfach, gerade wenn es schön gestaltet ist, sich eben nochmal anschauen kann.
Eine absolute Empfehlung, schaut es euch an. Rebecca oder F. Kwang, Katabasis, erschien im Eichborn Verlag.
Ja.
28 Euro.
28 Euro.
Und eine absolute Empfehlung von Vivian.
Ja.
Es sei denn, auf den letzten 100 Seiten passiert noch irgendetwas. Dann wirst du uns noch mal davon berichten.
Ich bin gespannt, ja. Ich will es morgen, also bis morgen will ich es zu Ende lesen. Ja, heute werde ich nicht mehr viel lesen, aber morgen muss ich es zu Ende lesen.
Übermorgen telefonieren wir. Dann können wir
zu, nein, vielleicht willst du es ja auch noch lesen. Ich weiß nicht, ob ich es dir erzählen würde. Gut. Ich kann dir ja nur schreiben, Ende war gut.
Es kommt ja jetzt die Jahreszeit, das ist die Jahreszeit, wo man wieder gut lesen kann. Dankeschön, Vivian.
Sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war unser Zettelkasten von heute, Rebecca Kwang. Das hört sich unheimlich spannend an. Vor allen Dingen, wenn man von Goldschnitt hört. Das ist ja etwas, was so total aus der Mode gekommen ist. Nun habe ich mir ja angewöhnt, zu den Wortbeiträgen, die hier so gesendet werden, immer auch einen passenden Songtitel rauszusuchen. Und auf der Suche nach einem Song, der sich mit Büchern beschäftigt, war ich etwas erstaunt. Es gibt sowas gar nicht so übermäßig oft. Am Ende der Sendung werden wir uns mit dem Thema Einsamkeit beschäftigen. Einen Song zum Thema Einsamkeit zu finden, ist wirklich im Grunde genommen nur deswegen schwierig, weil man Schwierigkeiten bekommt, unter diesen Unmassen von Songs, die sich mit dem Thema Einsamkeit beschäftigt, einen rauszusuchen oder zwei oder drei rauszusuchen, die einem besonders gut gefallen. Das geht also von Christina Stürmer über Christian Anders und Johnny Burnett und Elvis Presley und der Little River Band und so weiter und so weiter. Und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Über Bücher habe ich nur relativ wenige Songs gefunden. Da ist also noch ein wunderbares Betätigungsfeld für alle Songwriter und Singer und Komponisten und Autoren von Songs, mal sich mit dem Thema Buch mehr zu beschäftigen. Nun kann man natürlich sagen, viele Songs beschäftigen sich mit Themen, die auch in Büchern behandelt werden. Stimmt, klar, natürlich. Aber über dieses Kulturereignis Buch müsste man doch eigentlich erwarten, etwas mehr Musik zu finden. Ich habe hier einen rausgesucht, der ist von Blond.
towns become circuit boards. We can beat the sun as long as we keep moving. From the air, stadium lights stand out like flares, and all I know is that you're sat here right next to me. We rarely see warning signs in the air we breathe. Right now I feel each and every fragment. This paper trail leads right back to you. You say you need me to step outside. You spent the evening unpacking books from boxes. You passed me up so as not to break a promise. Scattered Polaroids and sprinkled words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. Well, this is something new, but it turns out it was borrowed too. Why does every letdown have to be so thin? Rain explodes at the moment that the cab door closed. I feel the weight upon your kiss ambiguous. You have to leave, I appreciate that. But I hate when conversation slips out of our grasp. Spent the evening unpacking books from boxes. You passed me up so as not to break a promise. Scattered Polaroids and sprinkled words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. Two bodies in motion, this is a matter of fact, it wasn't built to last. Two bodies in motion, this is a matter of fact, it wasn't built to last. You spent the evening unpacking books from boxes. You passed me up so as not to break a promise. Scattered Polaroids and sprinkled words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. Pounding rain continued its big fall, and we decided just to write. After all, after all, the pounding rain continued its bleak fall. We decided just to write. After all.
Das war der zweite Titel zu Büchern, den ich rausgesucht hatte. Books from Boxes von Maximo Park oder wie sich das auch immer aussprechen mag. Und mittlerweile ist ein Gast eingetroffen und ihr werdet es nicht für möglich halten. Es ist jemand vom Kinoclub, wie so oft donnerstags. Es ist Ronald gekommen. Willkommen, Ronald.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Die Zuhörer freuen sich alle immer schon, weil sie hier gesagt bekommen, wo sie in den nächsten Tagen hingehen sollten.
Könnten, dürften.
Können, dürfen und vielleicht auch sollten, wenn es was ganz besonders Aufregendes ist. Ich habe mir mal ich nehme an, du wirst uns drei Filme vorstellen, die Neuvorstellungen sozusagen im Kinoclub, und ich habe mir mal die Kategorien angeguckt. Der erste, den ich gefunden habe, hat die Kategorie Historie und Krimi. Der zweite hat die Kategorie Komödie und Thriller. Und der dritte ist ein Biopic und ein Drama. Also alles Filme, die nicht so ganz eindeutig zuzuordnen sind zu einer bestimmten definierten Kategorie.
Ja, das ist ja ganz oft so, oder?
Natürlich,
dass sich da vieles miteinander mischt. So Familie, Drama, Historie.
Ja, schon die Kategorien Bildung ist ja eine sehr subjektive Angelegenheit.
Und ja, irgendwie braucht man ja immer so eine kleinen Hinweise, Schubladen, um so ansatzweise mitzubekommen oder einordnen zu können, was einen da so erwartet. Und von daher nutzen wir das natürlich auch immer ein bisschen, um auch durch diese Kategorisierung so einen kleinen Leitfaden den Leuten so mitzugeben. So, das ist schon.
So, jetzt habe ich dem Stammpublikum habe ich jetzt vorenthalten den Jingle zu den Filmen
spiel
der
den
Woche.
Mal noch ein.
Nee, mache ich nicht. Jetzt fangen wir einfach mal richtig mit der Arbeit an. Und du fängst an mit einem Film, den du dir ausgesucht hast als ersten von den dreien.
Den spannendsten, den ich aber leider auch noch gar nicht gesehen habe, finde ich jetzt wirklich Rote Sterne überm Feld, weil es dort um, ich will es jetzt nicht unbedingt vergleichen wie in die Sonne schauen, aber es geht auch um einen längeren Zeitraum, so eine Art deutschen Geschichtsabriss und das finde ich irgendwie immer ziemlich spannend, weil man da so unterschiedliche Sichtweisen erzählen kann, unterschiedliche Zeiten, gesellschaftliche Zustände und ja, gerade weil wir uns ja als Deutsche auch immer ganz viel damit beschäftigen, mit unserer Vergangenheit und wo führt das hin und so, das machen, also machen wir, glaube ich, mehr als viele andere durch unsere Geschichte halt auch.
Ja,
und,
ja, klar.
Und von daher sind so eine Filme, finde ich, immer ziemlich interessant. Und wenn die dann noch so spannend oder vielfältig erzählt werden wie Rote Sterne überm Feld, dann ist es umso erfreulicher.
Wir hören mal kurz in den Jingle rein, den Trailer dazu, den es dazu gibt. Und der endet, ich weiß nicht, ob wir so weit kommen mit dem Hören, wollen wir mal schauen, mit einem Zitat, das mich an Kant erinnert hat.
Wir gehen hoch.
Team A, Vorrang abgeschlossen.
Nach einem Vorfall am Reichstag sind die Sicherheitsbehörden in Alarmbereitschaft. Nach den Tätern wird gefahndet.
Was haben sie denn mit dir gemacht, dass du freiwillig hierher kommst?
Und wer könnte das sein?
Die ganze Geschichte mit dem Willi, die wird jetzt wieder hochkommen.
Was war denn da?
Essen ist, hast du dir gar nicht vorgestellt.
Tag, Tine.
Freut mich.
Wohnt alle hier, ja?
Sie waren da an dem Tag, als geschossen wurde?
Oh, jetzt lass mich mit den alten Geschichten.
Dein ganzes Gewühl in der Vergangenheit, das kotzt mich an.
Aber die alten Geschichten, die stören dich nicht, ja?
Stehe ich im Moor, habe ich den bestirnten Himmel über mir und die deutsche Geschichte unter mir.
Ich war aus gutem Grund bei der Staatssicherheit, damit Arschlöcher wie du mein Land nicht kaputt machen.
Ihr kotzt mich an mit eurem Postkommunismus.
Nein! Das heißt immer so links und rechts.
Ja. Guck ich an. Ja.
Bin ich der Rand der Gesellschaft?
Nein!
Nein!
Nein, Mann!
Die Mitte, die ist der Rand der Gesellschaft.
Hallo Deutschland, du mieses Stück Scheiße! Die Maskerade kannst du dir jetzt gar nicht sparen!
Kapitalismus!
Wir können den Kampf gegen die Windmühlen nicht gewinnen.
Auf den Windrädern! Niemand braucht diesen Staat! Niemand braucht dieses Volk! Ich hasse Deutschland und ich hasse Schwarz und Gold!
Dorfgemeinschaft frei! Sozial! Nation!
Halt die Schnauze!
Ja, das ist der Trailer zu diesem Film.
Genau, und der zeigt ja schon, dass da irgendwie ganz schön viel zusammen.
Das geht einmal quer durch die Historie, habe ich den durch Eindruck.
Historie durch unterschiedlichste politische Meinungen, Auseinandersetzungen und ja, das macht es halt irgendwie so spannend.
Ja, und das Kant-Zitat kriege ich wörtlich nicht mehr zusammen, aber das heißt so sinngemäß, der gestirnte Himmel über mir und das sittliche Gesetz in mir oder so ähnlich. Ich kann mich jetzt nur blamieren, wenn ein Kant-Kenner jetzt anruft und sagt, mein lieber Mann, wie kannst du sowas ansprechen, wo du dich vorher nicht informiert hast, wie es denn nun genau heißt? Bitte um Nachsicht bei den Hörern.
Wem das ist. Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten. Das ist ja auch so ein bisschen, warum man immer auch so zurückblickt, um zu gucken, wie sind dort Dinge gelaufen und wieso, weshalb, warum, um zu gucken, okay, wie können wir und müssen wir uns heutzutage verhalten oder wohin geht die Reise oder was müssen wir tun, damit die Reise nicht dahin geht, wo wir es nicht hinwollen.
Ist das ein Film, der, sagen wir mal, lehrhaft daherkommt?
Nee, also ich meine, das hat man ja durch den Trailer schon gesehen, dass es jetzt nicht unbedingt darum geht, jetzt den Leuten irgendwie eine, so didaktisch irgendwas oder so pädagogisch irgendwas mitzugeben. Ne? Mhm. Darum geht es jetzt, glaube ich, gar nicht unbedingt. Es geht schon, also der Aufhänger ist ja eigentlich die Tine, hat man im Trailer ja auch gehört, ja. die Auseinandersetzung da mit ihrem Vater hat und mit anderen Leuten aus dem Dorf, in das sie wieder zurückkommt, nachdem sie in Berlin so ein aktionistisches Ding gedreht hat, ich glaube auf dem Reichstag irgendwie eine rote Fahne hissen oder so, und dann ist es sozusagen die Flucht aus Berlin weg nach Bad Kleinen, mhm, was man ja unter anderem auch kennt wegen, oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen.
Wegen einer Terroristenfahndung, daran erinnere ich mich.
Genau, diese RAF-Geschichte, genau. Kuhn, glaube ich, oder so. Ich weiß jetzt
nicht. Ich habe es nicht auf der Pfanne.
Und in diesem Dorf spielt dann sozusagen der Film und geht, nachdem dort ein Skelett gefunden wird, die Reise sozusagen zurück bis so 100 Jahre ungefähr. Unterschiedliche Zeiten, Begebenheiten in diesem Dorf werden irgendwie beleuchtet, und das Interessante ist halt, dass jede Episode wäre irgendwie die Möglichkeit oder hätte die Möglichkeit, diese Leiche zu erzeugen, von der man das Skelett irgendwie jetzt gefunden hat. Mhm. Und dadurch wird es halt so interessant, dass diese, und die sind dann halt auch alle miteinander verwoben, diese Episoden, weil in dieser RAF-Geschichte ist die Mutter von der Tine mit involviert. In dem Haus, wo sie wohnt, hat zur Nazi-Zeit eine Familie gewohnt, um die es dort geht. Also, und das ist so sehr miteinander verwoben. Ja. Das ist so ein bisschen, ich will es jetzt nicht miteinander vergleichen, weil ich habe jetzt den Film ja noch gar nicht so in der Gänze gesehen. Aber auch in dem Spiel mit den Mitteln ist es so ein bisschen wie Franz Kahl, über den wir nachher noch sprechen, ja, weil dort auch Zeiten, Formate geändert werden, man spricht in die Kamera rein, man agiert, also das ist nicht einfach so ein Film, der eine Geschichte hintereinander wegerzählt, sondern hin und her springt und mit den filmischen Mitteln auch spielt.
Ist das ein Stilmittel, was in jüngerer Zeit mehr benutzt wird von Regisseuren?
Nee, ich glaube, das gab es schon immer mal. Ja. Aber es kann, also da, das weiß ich aber jetzt nicht ganz genau, aber es kann natürlich sein, dass so eine Sachen jetzt auch viel öfter auftauchen, weil die filmischen Mittel, also diese Aufnahmemittel mit der digitalen Technik so vielleicht einfacher machen.
Aber das weiß man, ich jetzt probiert genau, natürlich auch viel mehr aus mit diesen technischen Mitteln.
Ja, man hat viel mehr Möglichkeiten, weil man ja nicht permanent so 35 Meter Material verbrät. Sag ich mal, Speicherplatz gibt's en masse.
Naja, so, das ist ein Problem.
Naja, einerseits und andererseits ermöglicht es einem aber auch viel mehr rum zu experimentieren, weil es einfacher wird.
Natürlich, ja, klar. Okay, Rote Sterne überm Feld.
Ja, Bundesstaat, ich bin gespannt.
Läuft 2 Stunden, etwas mehr als 2 Stunden. Ja.
Und 133 Minuten. Aber das muss ja nicht verkehrt sein.
Nein, wenn das wollte Film ich damit auch gar nicht gesagt haben. Nur so kann man sich ein bisschen schon drauf einstellen. Genau. Man braucht eben so viel Zeit,
das um ist ihn ja auch zu sehen. Das ist ja auch eine Folge der Digitalisierung, dass die Filme alle länger werden. Weil man sich nicht mehr auf eine bestimmte Anzahl von Filmrollen beschränken muss.
Ach so, die Filmrolle, wie lang lief so eine Filmrolle?
Ich glaube, auf drei Filmrollen hat man dann halt 90 Minuten gekriegt.
Ach so, eine halbe Stunde jeweils.
Ungefähr.
Prima Schnauze.
Hm. Und ja, das ist jetzt alles ein bisschen einfacher.
Tja,
Mensch. Dafür werden die Gigabytes hochgeladen bei uns.
Was ist der nächste?
Tja, wir haben dann Franz K., den ich vorhin gerade schon mal angedeutet hatte. Da geht es natürlich um Franz Kafka von der ganz wunderbaren, manchmal auch so ein bisschen schwierigen polnischen Regisseurin Agnieszka Holland. Also ist nicht immer einfach. Und die hat sich an eine Franz Kafka Biografie gemacht, von denen es ja letztes Jahr ganz schön viele gab.
Ja.
Und der Film will jetzt auch nicht irgendwie was Neues erfinden, will keine neue Sicht auf das Leben von Franz Kafka zeigen, aber hat so eine ganz schöne, wie soll ich sagen, er lässt so viel offen. Also er will nicht vorgeben, dass also Agnieszka Holland und das Leben und Franz Kafka vollkommen verstanden hat. Mhm. Also weil man weiß relativ also nicht so viel von ihm. Er ist früh gestorben, ist sehr rätselhaft in seinen ganzen Neurosen, ganzen inneren Problemen und so. Und das skizziert Agnieszka Holland in ganz vielen unterschiedlichen Episoden, springt auch in der Zeit hin und her, so dass also ist auch manchmal in der Gegenwart und man kriegt dann mit, wie unterschiedlich Franz Kafka auch interpretiert wird von unterschiedlichen Seiten her und so. Ist aber kein Dokumentarfilm. Und das macht es irgendwie so interessant. Also ist nicht so ein nicht so eine klassische Biografie, die das Leben so von vorne nach hinten durcherzählt, sondern auch also Franz Kafka in die Kamera sprechen lässt mit seinen ganzen Zweifeln, mit seinen halt Neurosen und so. Also das ist ganz schön.
Aha. Also ich bin bei solchen Filmen, bei diesem speziell jetzt bei dem Thema, nicht jetzt bei diesem Film, sondern bei diesem Thema Franz Kafka, bin ich immer ganz unsicher, ob ich zu Kafka mir irgendeinen Film angucken möchte. Das hängt damit zusammen, dass ich in einer meiner wichtigsten Entwicklungsphasen mich durch Kafka durchgewühlt habe, durch das gesamte Werk sozusagen. Das ist nicht besonders voluminös, aus dem Grund, den du schon erwähnt hast, der ist ja relativ jung gestorben. Aber ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, wenn ich mir dazu einen Film angucke, dann kratzt das nochmal an meinem Kafka-Bild, das im Grunde genommen für mich abgeschlossen ist, weil es eben schon lange Zeit her gebildet worden ist und dann einen Bestandteil.
Ja, das hat ja jeder wahrscheinlich auch so ein eigenes und unterschiedliches Kafka-Bild. Und das ist ja, sag ich mal, in dem Fall das Gute, weil Agnieszka Holland jetzt nicht irgendwie ihr festes Kafka-Bild irgendwie präsentiert, sondern halt auch zeigt, dass es sehr widersprüchlich ist, sehr unterschiedlich, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt auf Kafka und dass es gar nicht vielleicht möglich ist, ihn so vollkommen zu begreifen und ihn dann in so einer Biografie auch darzustellen, indem wie er ist oder wie er war und warum er so war, wie er war. Also das ist ja irgendwie das Gute, dass das eigentlich so ein bisschen offen bleibt.
Dabei. Also Kafka bleibt rätselhaft.
Genau. Genau.
Das ist ein schöner Schluss zu diesem Film, deswegen, weil man sagen kann, man kann ihn sich auf jeden Fall angucken, seine Vorurteile, die eigenen Vorurteile oder Vorstellungen von Kafka werden jedenfalls nicht zerstört. Allenfalls ergänzt.
Ergänzt, ja.
Okay. Das ist Franz K. heißt der Film, um genau zu sein. Und der dritte Film, über den wir sprechen, wird sein How to Make a Killing, nehme ich an.
Genau, das ist ein französischer Film. Ein, ja, man könnte es Krimi-Gauner-Komödie nennen, weil ja, es geht um Leichen, es geht um eine große Menge Geld, die gefunden wird, und die Leichen entstehen eigentlich durch einen Unfall, den Michel irgendwie verursacht hat, aber er selber hat eigentlich gar keinen umgebracht, sondern durch ein Ausweichmanöver im Auto sind halt andere Menschen in Situationen gekommen, die sie zum Tode geführt haben, um es jetzt mal so zu sagen. Und in dem Kofferraum von dem anderen verunglückten Auto findet Michel halt irgendeine Unmenge von Geld und ist da erstmal irgendwie vollkommen irritiert und weiß gar nicht, was er machen soll, und ruft seine Frau an. Und die baldowert eine Geschichte aus, wie man, weil also große Krimi-Fanen, die irgendwie Haufen Krimis liest und im Fernsehen sieht und so und sich einbildet, okay, sie weiß, wie die Polizei arbeitet und wie man irgendwie Leichen verschwinden lassen kann beziehungsweise unkenntlich machen kann, dass man den Tathergang irgendwie nicht mitkriegt und so. Und darum dreht sich dieser Film dann.
Klingt hübsch, muss ich sagen.
Es ist ein eine groteske Komödie, die so ein bisschen ausufert und so. Also ich würde es mal so einen großen Spaß nennen.
Dann hören wir uns von dem großen Spaß auch mal einen Trailer an.
Ich habe zwei Fremde getötet. Ich war unterwegs und da war dann ein Bär, ganz plötzlich. Dann habe ich die Kontrolle über den Pickup verloren und bin frontal auf ein Auto gefahren. Ich wollte der Frau helfen, aber sie war bereits tot. Oh Mann. Und der Mann hat sich erschrocken, ist ausgerutscht und hat sich aufgespießt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du sagst nichts?
Was soll ich da sagen? Du hast mich nichts gefragt. Aber hast du denn innen auch was angefasst?
Nein, nur außen.
Ist ganz schön viel.
Wie viel denn?
Sehr viel.
Und was machen wir mit den Leichen?
Wir überlegen uns was. Das sind ja mal echte Kadaver.
Oh Mann.
Verdammt.
Ein Autounfall?
Nein, wir haben es mit einem Gestörten zu tun. Florence hält ihn eher für einen Perversen.
Wegen des Honigs.
Wenn dein Bär den Honig riecht, dann dreht er garantiert durch.
Und bäm, ein kleiner Unfall.
Das Ganze geht mir richtig auf den Sack.
Ich gebe ihm 12. Das ist ein bisschen wie eine Suite mit Fernseher. Das hört gleich auf, wenn Sie da nicht mehr so draufdrücken, so fest. Sehen Sie?
Die Lieferung verzögert sich etwas, aber ich weiß jetzt, wo sich unsere Ware befindet.
Ich erzähle euch eine Geschichte. Sie handelt von der kleinen Ameise, die den Wal fressen wollte. Es geht gar nicht gut aus. Bald gibt es hier mehr Tote als Einwohner. Wir achten hier auf unsere Tradition.
Du hattest Sex in dem Auto mit den Leichen.
Mit dem was?
Meine Tochter ist Nekrophil.
Ist er da tot?
Ja, wir hatten einen komplizierten Tag. Cathy, Michel, was habt ihr in dieser Nacht gemacht?
Wir waren im Popodrom.
Dem Swingerclub?
Donnerstags ist immer Bang Bang.
Gang Bang.
Gang Bang.
Also dieser Trailer, der macht schon klar, es ist reichlich skurril. Es ist aber immer wieder amüsant und zum Lachen einfach. Habe ich den
Eindruck. Ja, auf alle Fälle. Also weil es halt irgendwie auch wirklich sehr skurril ist, so zwei Dilettanten irgendwie zu beobachten, die versuchen, das Geld zu retten, die Spuren zu verwischen und, sage ich mal, gut aus der Sache rauszukommen, weil ich meine, man kriegt es ja dann auch mit, das Geld wird natürlich vermisst und wird von den Leuten dann irgendwie gesucht und das verstärkt natürlich diese ganze Situation nochmal.
Ja, aber es ist auch ein Film über die Nützlichkeit des Lesens von Kriminalromanen. Oder die Gefährlichkeit des Lesens von Kriminalromanen.
Okay, das kann man dann vielleicht auch so sehen. Ja. Man sollte es dann vielleicht bloß ein bisschen intelligenter anstellen.
Okay. Und dann noch ein kleiner Hinweis aus meiner juristischen Vergangenheit. Der Ausgangspunkt für diesen Unfall ist ein juristisches Problem, das immer wieder zu Spekulationen Anlass gibt. Man weicht beim Autofahren einem Menschen aus, um ihn zu retten, und erwischt